Hallöchen, Slavik.
Hallo Pesch, hallo Phil.
Dumme Frage an dich. Ja. Was sind deine absoluten Favorite Teigtaschen mit Fleisch gefüllt?
Aktuell mit Spinat und Käse oder Kartoffeln. Das ist aber so die Allmann-Version, weißt du?
Pelmeni oder andere? Ja. Okay. Damit herzlich willkommen zu Deep und Dumm, presented by Das Ding. Wir haben heute den Mann zu Gast, mit dem die ganze Allmann-Story eigentlich angefangen hat. Mein Gegenspieler, Slavik Junge, a.k.a. Bratan in the House. Vielen Dank, dass du hier im Podcast bist. Wir fühlen uns sehr geehrt.
Danke, dass ich bei euch sein darf. Ich fühle mich auch sehr geehrt.
Geil, Mann.
Bei eurem legendären Podcast auch mal dabei zu sein. Aber ich lade euch auch herzlich zu unserem Podcast ein, Ostalgie mit Weiß.
Ja, sehr gerne, Alter.
Ach, cool.
Ja, genau.
Geil.
Kommen wir auch sehr gerne mal vorbei. Ich finde es eh sehr cool, dass du dich so langsam auch öffnest. Ich weiß noch, am Anfang meintest du so, du willst gar keine Interviews geben. Aber ja. Ich glaube, ich fand es schon immer interessant herauszufinden, wer Slavik eigentlich wirklich ist. Ich habe es auch immer noch nicht ganz verstanden.
Bitte wir machen aber jetzt nicht darüber einen Podcast.
Nur darüber. Doch. Und damit fangen wir gleich an.
Psychoanalyse.
Ich sehe schon die Kurse fallen, Alter. Die Kurse fangen an zu fallen, wenn ihr darüber redet. Hört auch mal.
Der Slavik-Coin geht runter.
Der Pochel-Coin.
Ja, so ein Coin wäre doch auch auf deiner Liste, oder? Du hast doch schon so viel gemacht, Alter. Du müsstest doch eigentlich auch mal so einen Coin rausbringen. Wir müssen dazu sagen, kurz bevor wir gestartet haben, Mark aka Slavik ist hier gerade am Traden, hat vorhin gesagt, ich habe nicht viel Zeit. Und dann haben wir gesagt, sag mal, hast du irgendwie Bitcoin investiert? Und plötzlich war er da drin. Jetzt frage ich mich, hast du Zeit oder nicht? Oder musst du noch ein bisschen
Kurse beobachten? Ich habe das ist nebenbei, aber wir haben ja jetzt gerade die zwei Serien gedreht, Nicht der Regen und das Gefängnisexperiment. Und ich muss mir die Schnitte anschauen. Ah, okay. Deswegen.
Ja, dann lass uns direkt reinballern. Ich stelle kurz dich vor, für die, die dich nicht kennen. Slavik aka Mark, Filatov, Schauspieler, Comedian, Rapper, die Hälfte von den Ostboys, mit denen du, glaube ich, also das war ja dein großes Ding erstmal, mit dem du gestartet bist. Dann hast du einen Kanal auf YouTube gemacht, du hast Show auf Join, heißt auf Staatsnacken. 2019 hast du auch angefangen mit eigenen Songs. Tja, ja, du bist die Bratan-Hälfte von Allmann vs. Bratan und einen Preis hast du natürlich gewonnen, den Comedy-Preis 2020 für die beste Comedy-Serie auf Join. Und da warst du ja auch mit, also wir waren ja auch da, wir haben halt nicht gewonnen. Aber trotzdem Kuss auf Nacken und du warst dann mit Tino und Knossi, ne? Bitte?
Schneiden wir einfach raus, dieses Traurige. Machen eine traurige Musik drunter, okay.
Es ist leider nur für immer so im Internet. Das ist so. Und in unseren. Weißt du, wir haben uns gefreut, weil du hast gewonnen und Worldwide Wohnzimmer hat auch gewonnen. Marie hat auch gewonnen. Das waren dann unsere Highlights auf jeden Fall. Also wir haben uns mitgefreut, aber ja.
Kann man nicht. Ja, alle unsere machen. Freunde haben gewonnen. Das ist auch schön.
Ja. Nur deren Freunde nicht. Ja, wir haben ja gefehlt.
Dieses Jahr kriegen wir das hin.
Ja. Dieses Jahr wird boykottiert. Ich mache einfach gar, ich ruf gar nicht mehr dazu auf.
Ich wollte heute um 18 Uhr wollte ich Werbung machen, weil man kann abstimmen. Man kann abstimmen, wer nominiert ist.
Ja, das ist Salz und
Ja, sag mal einfach deinen Leuten, dass sie auch für Almania bitte abstimmen sollen.
Almania,
weil das ist, glaube ich,
Projekt.
In derselben Kategorie wie deine Serie. Insofern sind wir Konkurrenten sogar.
Ach shit, Digga. Oh fuck, dann wird das ja dieses Jahr wieder nächstes Jahr. Nein, ich drück dir die Daumen und dann wende ich hier mit dem Ding.
Du hast doch jetzt schon so einen Kackpreis, Alter. Wofür brauchst du zwei? Das frage ich mich eh die ganze Zeit.
Nee, es geht ja nur darum, dass man dadurch noch mehr Aufträge bekommt und dadurch noch mehr Para. Darum geht es ja am Ende des Tages.
Ja, aber wie viel Para willst du eigentlich?
Yacht? Jet? Und dann Kylie Jenner, du weißt.
Das war sogar lustigerweise eine unserer ersten, also das ist mir voll hängen geblieben, als wir uns kennengelernt haben, wo wir in irgendeinem Café saßen und ich dir dann so erzählt habe, Digga, Geld macht nicht glücklich, und du hast mir halt einfach komplett widersprochen und meinst so, doch, also eigentlich schon.
Geld macht glücklich, wenn du grundsätzlich glücklich bist. Dann macht Geld noch glücklicher. Aber wenn du unglücklich bist, dann kann Geld auch nicht glücklich machen.
Ja, das ist auf jeden Fall true. Und dann gibt es meiner Meinung nach so ziemlich schnell so einen Punkt, ab wo es halt nicht, also wo noch mehr Geld nicht noch glücklicher macht. Aber da habe ich einfach akzeptiert, dass unsere Meinungen auseinandergehen. Aber ich würde tatsächlich gern ganz von vorne anfangen bei der Story. Ja. Weil ich glaube, das ist für die Leute sehr interessant, die sich ja überhaupt gefragt haben, wieso wir jetzt zusammen Videos drehen. Und da wollte ich mal kurz erzählen, wie wir uns überhaupt kennengelernt haben. Das war nämlich bei diesem scheiß Agenturempfang in Berlin.
Bist du noch bei der Agentur eigentlich?
Nee, ich bin seit 2 Wochen da raus.
Warum?
Naja, also tatsächlich wurde ich so ein bisschen gebeten zu gehen.
Ja, weil du nichts drehst, ne?
Genau, ja. Also weil ich eigentlich alles, was ich mache, mache ich irgendwie selber. Und dann hieß es so, naja, irgendwie, das macht uns ja auch nicht glücklich zu sehen, dass wir gar nichts für dich tun können.
Weißt du, so ich dieses, liebe so, diese Allmann-Art.
Ah, ja,
ich
ja,
liebe dieses, das, ich liebe das. Ey. Ich, ja, okay.
Und du liebst das, weil du es gerade nicht mehr selber erlebst, so im Nachhinein.
Doch,
aber
doch,
wenn du
doch,
da
ich erlebe das gerade sehr. Ich, ist ein anderes
ich hasse
Thema,
das,
aber sag,
Digga,
sag.
Mich macht das richtig fertig. Mich macht das, ich hasse das. Ich denke mir, also ich habe danach auch nochmal gesagt, so ey, ist okay. Ich finde auch, ihr habt wirklich nichts für mich getan. Aber bitte sag's doch, aber bitte sag's doch das nächste Mal einfach deutlich, was wirklich der Grund ist. Und nicht dieses scheinheilige, so ja, wir wollen ja das Beste für dich. So, weißt du, wie ich meine? Naja, aber auf jeden Fall, da ging's los. Ne? Da kamst du auf mich zu und es gab Ostboys gerade und du hast mich gefragt, ob ich da mal mitmachen möchte. Das war so vor 5 Jahren oder sowas.
Ja.
Und ich weiß nicht, ob das stimmt, aber ich habe irgendwie so dann 4 Jahre später oder wenn es halt, als es losging mit Alman Bratan, habe ich dich angerufen und gefragt, ob wir ein Video zusammen drehen.
Ja.
Und dann habe ich mir eingebildet, dass du plötzlich viel mehr Akzent hattest.
Boah. Also viel mehr Geld, aber Akzent, das weiß ich nicht.
Ich weiß nicht, vielleicht war es die Umgebung, aber ich habe dich halt auf diesem Agenturempfang in Anzug gesehen. Ich hatte das Gefühl, du hast komplett Hochdeutsch mit mir gesprochen. Ja.
Also, das kann ich dir so nicht sagen. Das weiß ich nicht. Das kann ich dir, das weiß ich ehrlich nicht. Aber ich wollte mich ja auch immer sehr krass anpassen und ich war kurz nach der Schauspielschule. In der Schauspielschule wird dir so beigebracht, so ein perfektes Hochdeutsch zu sprechen, dass du, es gibt niemand, der so ein perfektes Hochdeutsch spricht, weißt du? Das ist so vergleichbar mit Ballerinas oder also Balletttänzern generell, die perfekten Gang haben, aber es sieht verkrüppelt aus. Und so ist das ungefähr mit Sprache. Wenn du perfektes Hochdeutsch kannst, dann klingt das komisch einfach. Und vielleicht liegt es daran. Ich musste mir das erstmal abtrainieren, wieder dieses super, super perfekte, weißt du? Weil stimmhaftes S und wie du das S bildest und bla bla bla, weißt du?
Also, wie hast du dich denn in dieser Schauspielwelt, die ja wirklich alles andere als authentisch ist, also auch auf mich immer irgendwie, also dieser Agenturempfang war auf jeden Fall ganz schlimm für mich. Wie hast du dich denn da gefühlt?
Bei diesem Agenturempfang, ja, die waren komisch. Die waren komisch und am Ende des Tages ist das, was ich sagen kann und was ich jedem mitgeben kann, ist, dass man selber was kreieren soll und eben nicht darauf warten soll, entdeckt zu werden. Und das ist ja der Agenturempfang sozusagen. Ne? Schaut her, hier bin ich. Und du stellst dich allen vor und hoffst, dass irgendwer dich sieht, ein Regisseur oder Produzent, und sagt, Alter, der ist so cool, den will ich. Und das ist das Beste, womit du erfolgreich werden kannst, wenn du selber handelst, wenn du selber Sachen kreierst und dadurch wirst du eben dann entdeckt zum Beispiel.
Ja, ich denke, und das war dann Ostboys in deinem Fall wahrscheinlich.
Genau, das war so der erste Schritt, wo man selber Sachen kreiert hat.
Also ich stelle mir so ein Agentur, was habt ihr gesagt? Empfang. Halt vor, wie so ein Schaufenster, oder? Wie man da wie so Puppen ein bisschen da drin steht. Und ich kenne eine Story auch von Phil, die auch, ja, so ein bisschen, ja, so fast schon entwürdigend, würde ich sagen, auf einen wirken kann. Und das, was du sagst, Marc, ist ja im Endeffekt, gibt es Menschen, die sowas können und sowas eigens kreieren können? Und das hast du ja gemacht. Das hast du ja geschaffen mit deiner Figur auch. Und ich glaube, das geht genau gegen diese Vorstellung von in einer Schauspielagentur zu sein und sich da anzupassen. Und du hast dein eigenes Ding auch da geschaffen. Jetzt frage ich mich aber, das klingt ja sehr negativ, so diese Erfahrung als, weißt du, so dieses Schauspielding und so. Aber was konntest du denn mitnehmen? Was hat dir das irgendwas mitgegeben? Also zum Beispiel so deinen Stil zu finden? Oder war das genau das Gegenteil von dem? Also musstest du genau das Gegenteil davon machen? Oder, weiß ich mein? Ja. Manchmal muss man ja auch Regeln kennen, um sie dann zu brechen. Aber man versteht dann so das System und so.
Weißt du, was ich also meine? Das Ding ist, wie Steve Jobs sagt, connect the dots. Und das Ding ist, ohne die Schauspielschulen, ohne die Erfahrung, wäre ich jetzt auch nicht hier. Von daher ist das, ich sehe das gar nicht als eine negative Erfahrung, sondern das ist eine positive Erfahrung und die ich auch mitnehmen musste, wie auch jetzt alle Erfahrungen, die ich mitmache, die jede negative Erfahrung, die vielleicht negativ scheint, nehme ich als eine positive mit, weil das hat alles einen Grund, was sich später immer weiter zu einem sozusagen dich zu dem macht, was du bist, beziehungsweise zu dem, was du dann machen wirst, weil du eine gewisse Erfahrung sammelst. Deswegen sehe ich das gar nicht als ein negatives Ding. Das Ding ist, zum Beispiel mit diesen Schauspieltreffen, mittlerweile habe ich eine eigene Produktionsfirma, Bratan Productions. Ja? Ich hab das Glück und habe mit Join einen großen Vertrag abgeschlossen über mehrere Serien und Shows, wo ich mit meiner Firma das produziere für die Shows. Und ich suche ja auch immer Darsteller und so weiter. Ne? Und ich bin plötzlich genau in dieser Rolle, in der wir sozusagen gehofft haben, entdeckt zu werden von solchen, wie ich jetzt sozusagen in so einer Position bin. Aber ich verstehe, dass zum Beispiel, ich habe gar keine Zeit, auf so ein Treffen zu gehen und nach irgendwem Ausschau zu halten. Das ist sinnlos. Also der einzige Grund, warum man da hingeht, ist der gleiche Grund, wie wenn du am Kudamm mit AMG den Dicken machen gehst. Weißt du, du gehst einfach nur hin, um zu sagen, ey, guck mal, ich bin der Geilste. Eigentlich ist das der einzige Grund. Wenn es gibt zwei Positionen. Entweder du gehst hin, weil du der Geilste bist, oder du gehst hin, weil du hoffst, dass dich jemand entdeckt. Und bald eigentlich super unfruchtbares Ding. Weil wenn du Filme oder Serien oder was auch immer produzierst, dann hältst du anders Ausschau oder du weißt schon ungefähr, wen du für die Rolle besetzen willst und gehst nicht auf irgendein Agenturtreffen, wo gesoffen wird und irgendwie 2 Stunden und hältst Ausschau. Also das ist super, das ist nicht effektiv einfach.
Ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, dass es so die alte Welt halt ist. Also einfach so alte Schule, so quasi bevor es halt Internet gab und nachschauen kannst, wer ist und was der so macht. Ja. Da brauchtest du vielleicht solche Treffen. Und jetzt machen die einfach immer noch, aber es macht irgendwie wirklich keinen Sinn. Ich kenne keine einzige Person, die es irgendwie so in meinem Freundeskreis irgendwie was geschafft hat, die gesagt hat, Alter, bei mir war es diese eine Agenturempfang. Das war der Moment, wo es geklickt hat.
Ja, man muss aber auch dazu sagen, ihr zwei seid ja auch den anderen Weg gegangen, also eben diesen Weg, um selber zu produzieren, das Größte aufzuziehen. Und man muss auch sagen, jetzt gibt es auch ganz andere Möglichkeiten durch YouTube und jetzt Insta und TikTok und so. Jetzt kann jeder sich ja auch präsentieren, das war ja vorher gar nicht möglich. Du brauchtest halt diese Instanzen, du brauchtest jemanden, der dich verkuppelt mit irgendeiner anderen Produktion oder irgendwas. Und jetzt kann halt theoretisch jeder sich auch anders präsentieren. Und das hast du auch gemacht. Wie bist denn du dazu gekommen eigentlich? Ich weiß zum Beispiel gar nicht, wie dieses Ostboys-Ding losging. Also wann war der Punkt, wo du sagst, hey, ich mach's jetzt, wir machen es selber, so diesen Schritt zu gehen. Was waren da irgendwie, keine Ahnung, Vorbilder oder so Konstrukte oder woher kam das eigentlich? Wie ging das los bei euch?
Ich habe so eine Serie geguckt, in Russland gab es so eine, die hieß Die echten Jungs. Und das ging um so Assis. oder halt so einfach so normale Jungs, weißt du, mhm. aus so einem so einer Stadt, die in Russland so eine Arbeiterstadt ist. Mhm. Und ich habe die Serie geliebt und irgendwann meinte ich so, ey, lass uns das machen, weil wir sozusagen ja auch in der Platte gewohnt haben, beziehungsweise ich habe ja anfangs nur in der Platte gewohnt und ich dachte so, Alter, das passt einfach ganz genau und so irgendwann ging es dann los. Und man hat ja sozusagen unser Leben gezeigt, das war ja kein Fake, es war überzogen, klar, und überzogener dargestellt, aber es war ja so.
Wie heißen die Holländer?
Real Kids, wie heißen die? Bobo Kids.
Nee, diese Boys from the Block, wie heißen die?
New Kids, genau.
Ja. Ja. New Kids, das ist eigentlich auch so ein bisschen so in dem Stil, oder?
Ja.
Wie fandest du die eigentlich?
Bitte?
Wie fandest du die?
Fand ich auch super lustig. Er ist so geil, wie der sagt, habt ihr den geguckt, wie der sagt, hier in der Werkstatt, wir haben eine Fachkraft eingestellt.
Bei New Kids?
Habt ihr das gesehen, diese Szene?
Weiß ich gerade nicht mehr.
Ist egal, wisst ihr. An die, die es kennen, die wissen das, in der Werkstatt.
Egal. Ja, jetzt interessiert es mich schon, was ist passiert.
Ich weiß nicht, wie sehr man da politisch unkorrekt sein kann, weil das war ja was aus dem Dings. Nachher habe ich über was gelacht, was politisch unkorrekt ist. Ich lasse es. Egal.
Ja, da gibt's ich auch fand schon immer deinen Umgang übrigens sehr geil mit Political Correctness. Und was mir auch voll hängen geblieben ist, du hast mal zu mir gesagt, jedes Klischee hat seine Berechtigung.
Ja, das stimmt.
Hattest du jemals irgendwie einen Shitstorm oder so?
Nee, ich hatte eigentlich noch nie einen Shitstorm so richtig. Also nee. Ich denke immer, bestimmt kommt das irgendwann mal. Aber so richtig gab es nie. Also nicht, dass ich wüsste, du?
Ja klar. Safe. Wegen? Ging ja schon bei Waititi los. Na, wir haben ja die erste Schleichwerbung gemacht.
Ever. Da hat jemand an Pfarrer gedacht, an die Yachten.
Ja voll, Digga. Ich komme ja auch aus dem Block. Aus dem Dorfblock. Ja. Das glaubt mir immer keiner. Bei mir denkt immer jeder, ich bin BWL-Maxi. Aber ich hatte ja auch keinen Cash, als ich nach Köln gekommen bin. Und Digga, als bei uns losging, unser erstes Ziel war einfach, wir haben uns mit zwei Managements getroffen. Und das eine Management meinte zu uns so, ja, mir ist wichtig, dass ich mit den Künstlern auch einen trinken kann und dass es sehr freundschaftlich ist. Und das andere Management hat gesagt, wir wollen Kohle mit euch machen. Und wir haben gesagt, Alter, wir gehen zu dem, das Kohle mit uns machen will. Weil wir wollen auch verdammt nochmal Kohle machen. Normal. Das war so der erste Antrieb war das auf jeden Fall.
Life decisions.
Nee, tatsächlich, das allererste bei mir war auch die Kunst. Weil los ging es bei mir auch mit Theater, dann kam auch Schauspiel. Und dann war aber so, als dann diese Möglichkeit da war, irgendwie mal quasi Cash zu machen, dann war das auf jeden Fall voll die Motivation auch. Und dann ja, ging es eben los mit Werbung. Und ey, im Nachhinein, wir Waititi waren die anständigsten überhaupt, wenn du das vergleichst mit, was heute gemacht wird, wo irgendwie jeder für Hydrohype Werbung macht. Wir haben halt damals wirklich, wir haben uns echt viel Mühe gegeben und wir haben eigentlich diese Kohle, die wir gekriegt haben, auch wieder krass so in die Videos gesteckt und haben dann halt eine Werbung gemacht für Coca-Cola, wo wir halt in die Infobox geschrieben haben, danke an die Unterstützung, aber wir haben halt nicht ins Video reingeschrieben, enthält eine Produktplatzierung. Und damals gab es einfach diese ganzen Regeln noch nicht. Und dann gab es so einen krassen Shitstorm bis hin zu, dass in irgendwelchen Zeitungen, Bild-Zeitung drin stand, Waititi macht Schleichwerbung, Strafverfahren gegen Waititi.
Für laut im Knast.
Minus Abonnenten. also voll der ganze Shitstorm halt.
Ja.
Und das nagt schon an einem auf jeden Fall. Du wirst auf jeden Fall vorsichtiger danach. Ja, und dann schaue ich halt auch noch aus wie Mr. Old Whitey McWhiteman. Dementsprechend laufe ich dann auch noch manchmal heutzutage Shitstorm-Gefahr. Aber da läuft es eigentlich ganz gut bei mir auch. Also gerade durch den Allmann darf ich mir auch relativ viel Political Incorrectness rausnehmen. Und das ist also ich liebe den Charakter und ich finde es auch geil, dass du mit dem Charakter hast du irgendwie da noch mehr Möglichkeiten. Finde ich.
Ey, wir müssen ein Theaterstück machen, Alman vs. Brata.
Oh, wie geil wäre das, Alter.
Das wäre doch geil.
Aber hast du manchmal trotzdem noch, also bei mir war es so, ich habe das jetzt mit dieser ganzen Agenturgeschichte und dem Schauspiel und so, ich habe das immer wieder gemerkt, dass obwohl ich jetzt in dieser Position bin, dass ich auch meine eigene Produktionsfirma habe, dass ich auch mein eigener Chef bin und so, manchmal habe ich trotzdem noch das Gefühl, dass ich die Anerkennung von dieser Branche haben möchte.
Null, gar nicht. Weißt du warum? Weil ich diese Branche so in- und auswendig kenne, aus dieser Schauspielersicht, weißt du, weil ich wirklich vor Schauspielschule, in der Schauspielschulzeit, nach der Schauspielschule und ich weiß genau, wie die ticken und weil ich jetzt auch eben mit den Sendern produziere und jetzt auch Filme und ich werde jetzt auch demnächst in einem anderen Netflix-Film mitspielen, wo ich Darsteller bin, ich habe nichts mit Drehbuch und nichts also damit zu tun. Und für mich ist das eher dass ich verstanden habe, dass ich mich immer irgendwo einordnen wollte, wo ich nicht hingehöre. Weil die meisten Drehbücher, die ich eben bekommen habe und ich mich immer versucht habe, sozusagen da anzupassen und ich habe überhaupt nicht auf diese Rollen gepasst, die ich weiß, dass ich selbst, dass es mir auch nicht gefallen würde, aber ich wollte es machen, einfach eben, um diese Anerkennung zu bekommen. Weißt du? Mhm, also, ich hoffe, ihr versteht, was ich meine, ne?
Ja. Mhm.
Und jetzt, weil ich sozusagen in dieser, Gott sei Dank, in dieser besseren Position bin, wo ich selber entscheiden kann, welche Projekte ich annehme und welche nicht und welche ich selber einfach schreiben kann und verfilmen kann, weiß ich, dass ich eben 99% der Drehbücher, sage ich ab, wo ich als Schauspieler zum Beispiel gebucht werde, wo ich sage, ey, ich habe einfach keinen Bock drauf. Und früher hätte ich alles Mögliche. Ich hätte mich so gefreut, dass endlich mal eine Casting-Anfrage ist und ich endlich irgendwie hier den Hampelmann machen kann. Und das ist eher der Grund, dass ich mich freue, dass das eben so ist, dass ich genau weiß, dass ich auf 99,9% der Rollen nicht passe, weil es auch nicht meins ist. Mir gefallen diese Bücher nicht. Jemand anderem gefällt es mir eben nicht.
Ja, ist geil, dass du das auch nochmal sagst, weil ich habe gerade so das Gefühl, ich bin gerade jetzt erst, aus welchem Grund auch immer, so spät, aber jetzt erst nochmal in der Phase gewesen, wo ich gecheckt habe, Alter, am Ende wird's doch nur geil, wenn du das machst, was du wirklich selber machst. Also, und selber machen willst.
Ja.
Und egal was auch bei mir, egal was ich irgendwie angenommen habe, weil ich so dachte, ey, das ist jetzt irgendwie eine Karrierechance oder sonst was, das hat eigentlich nie geklappt.
Das hat mich nie
so krass weitergebracht.
Die meisten Filme, die haben auch nicht die Reichweite, die du auf YouTube selber kreierst, ja, oder die du vielleicht selber durch deine eigenen Projekte kreieren wirst, weil das oft, das ist eine geschlossene Branche und die machen Filme sozusagen vom Fachpublikum fürs Fachpublikum, weißt du, und das sehen kaum Menschen, deswegen ist das ist sehr ein geschlossenes Feld, was jetzt eben immer mehr aufmacht und ich glaube, ich weiß, warum das bei dir so ist, weil du kamst eigentlich aus einer super erfolgreichen YouTube-Welt und wolltest dann Anerkennung in dieser Schauspielwelt, weißt du? Mhm. Und ich kam aus dieser Schauspielwelt zu YouTube und deswegen kannte ich rückblickend sozusagen auf diese Schauspielwelt schauen. Weißt du, was ich meine? Deswegen ist bei dir so ein nochmal sozusagen, jetzt verstehst du es auch, weil was bringt dir irgend so ein ARD-Film, den ich vielleicht die Omas sehen den und die sagen, ja, hier, der Ritter, der war ganz
Mediathek.
Bitte?
Wir sind ja mit Almania auf der ARD-Mediathek.
Scheiße. Nein, ich meine aber, weißt du, was ich meine? ARD, Alter. So ein DeGeto-Film, weißt du, über das Mittelalter, wo halt wirklich kaum Leute leider sehen.
Aber das ist ja genau das Ding auch, also die ganzen Schauspieler, das sind auch alles klassische Schauspieler, die jetzt bei Almania, bei unserer Serie mitgespielt haben. Die haben alle gesagt, also die haben alle so Leuchten in den Augen bekommen, weil sie so meinten, Alter, ich hatte schon lange nicht mehr so viel Spaß bei einem Dreh und ich habe schon lange nicht mehr sowas irgendwie so gefühlt, weil die halt alle aus dieser Welt kommen. Und diese Welt ist ja teilweise wahnsinnig festgefahren einfach so in den Strukturen. Und ich hatte auch schon wirklich so Drehs, weil ich habe ein paar von diesen Drehs habe ich auch gemacht für irgendwelche Fernsehfilme, Nebenrolle XY, wo ich irgendwie drei Sätze hatte oder so. Und wo ich wirklich so das Gefühl hatte, während ich an diesem Dreh war, dass mir das so das Leben aussaugt. So die Lebensfreude, weil es einfach so, so ein Kameramann dann irgendwie diskutiert hat, Ewigkeiten, ob es jetzt irgendwie Sinn macht, da ein anderes Objektiv draufzuschrauben oder so. Und es ging überhaupt nicht mehr um die Sache, sondern irgendwie nur noch darum, Recht zu haben oder so. Und es hat mich schon auch arg abgefuckt. Und mich hat selber über mich abgefuckt, dass ich trotzdem da so rein wollte. Wo ich mir schon lange gedacht habe, warum eigentlich? Ja. Aber ich glaube, du erklärst es ganz gut mit diesem Ding, so YouTube durchgespielt und dann wollte ich irgendwie in diese Schauspielwelt und bei dir...
Ja, da, dass du halt nicht mehr der YouTuber bist, sondern hier der anerkannte Schauspieler dabei.
Genau.
Wird das dir da nichts bringen, der anerkannte Schauspieler zu sein?
Nee, und am Ende, was finden die Leute wirklich geil, wenn du halt ein geiler Schauspieler bist? Egal wo.
Ja.
Ja.
Wo war denn, Slavik, wo war denn bei dir das erste Mal, wo du gemerkt hast, boah, Digga, da geht was. Da passiert ja gerade richtig was Krankes.
Gab's diesen Moment? Mann, wo,
ja, also was es war, weißt du, so zum Beispiel, keine Ahnung, YouTube-Kanal und dann, so, was ich das erste Mal, 100.000 Klicks oder irgendwie so, wo man
ja,
merkt,
das ist, boah, schon alles krass, klar, mit diesen ganzen 100.000 Klicks und bla. Aber viel krasser ist, die Zeit jetzt so, weil plötzlich kooperierst du halt mit Konzernen zusammen, wo du eben damals, also Film sagt man ja immer, das ist sozusagen eine der letzten verbliebenen Hierarchien sozusagen. Ne? Beim Film muss es jemanden geben, einen Regisseur, der die Ansagen macht. Es gibt drüber den Produzenten sozusagen, der dann irgendwann sagt, ey, okay, der Dreh ist jetzt beendet oder ey, wir brauchen das und das safe beim Dreh oder wie auch immer. Und das strukturiert sich halt dann immer weiter nach unten. Ne? Mhm. Und eigentlich bist du als Schauspieler sehr, sehr weit unten in dieser Hierarchie. Und jetzt, wo ich die Möglichkeit habe, und dafür bin ich super dankbar, mit großen Konzernen zu kooperieren, wo ich früher geträumt habe, dass ich bei dieser Produktionsfirma, also mit dieser Produktionsfirma als Schauspieler mal angestellt bin, plötzlich arbeite ich auf Augenhöhe mit deren Chefs, weißt du, also mit ganz großen Konzernen, die diese Firmen da aufgekauft haben. Und das ist für mich so, dass du plötzlich in so einer Welt bist, wo du denkst, wow, krass, also das ist so, ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll, ne? Das ist so... Das ist krass einfach. Aber es fühlt sich nicht so an, wie ich gedacht habe. Weil ich habe gedacht, du sitzt dann halt in deinem riesigen Lederchefsessel, weißt du, was ich meine? Rauchst so eine dicke Zigarre und bist dann halt so der Big Boss irgendwie, wenn du mit solchen Konzernchefs bist. Aber dabei ist es halt überhaupt nicht so, ne?
Sondern immer noch in deinen Adiletten.
Bei mir ist immer noch ein Pocholetten. Ab und zu trage ich dann extra mal ein Hemd, damit ich die nicht zu sehr verwirre, weil die, das Krasse ist, diese Leute, die so weit oben sind, die kennen nichts fast aus YouTube. Die kriegen irgendwie was zugetragen. Die sind so tief in ihren Amazon-Netflix-Welten, dass die von YouTube gar nichts mitbekommen und die halten sogar nichts von YouTube. Das ist das Krasse, ne? Das heißt, Leute, die irgendeine Reichweite auf YouTube haben, halten die nichts davon. Also die haben wirklich, für die ist es viel wertvoller, dass du eine unerfolgreiche Serie ARD, Join oder wo auch immer machst, als dass du 2 Millionen Klicks auf einem Video hast. Weißt du, was ich meine? Das ist krass.
Ist immer noch so.
Bitte?
Ist es 2021 immer noch so, oder was?
Ja, 100%. Und die haben eigene Medien. Ja, das heißt sozusagen, du kannst auch in einer Bild-Zeitung sein, da was interessiert dich nicht. Die haben so ihre eigenen Fachzeitschriften, die wirklich nur diese CEOs lesen. Und wenn du da drin stehst, dann werden die auf dich aufmerksam und dann sozusagen kooperieren die auch viel mehr mit dir. Und wenn du jetzt sagst, ey, hi, kommst du hin und sagst, ich bin der und der und hab Millionen Abonnenten, dann sagen die, okay, wer bist du? Aha, okay, cool. Weil davon gibt's viele. Und mittlerweile, das wird ja auch so inflationär, ne? Jeder kann heutzutage 1 Million Abonnenten haben. Das ist schwer, aber es ist, nicht jeder kann eine ARD-Serie oder eine Join-Serie haben. Mhm. Aber jeder kann bei YouTube und Instagram und TikTok anfangen. Wisst ihr, wie ich meine?
Ja, voll. Das ist sehr interessant, ja. Also gerade was TikTok irgendwie angeht, ist es mir halt nochmal krasser aufgefallen, dass so irgendwie es ist so easy, einfach so Follower aufzubauen und gleichzeitig sind deine Follower aber wirklich nichts mehr wert, weil du kannst 1 Million Follower haben und trotzdem haben deine TikToks irgendwie 5.000 Aufrufe oder so. Mhm. Gibt es irgendwie auch oft genug.
Mhm. Ja, TikTok hat einen ganz eigenen Algorithmus, komplett eigener Algorithmus. Und ja. Ja, vielleicht es ist schon super interessant. Man muss schon sagen, das ist sehr interessant. Also, ja, vor allem diese Netflix-Welt, das ist halt auch krass, das ist komplett abgespalten von der Online-Welt. Von der Online-Welt im Sinne von YouTube, TikTok und sowas. Also die interessieren sich wirklich null dafür, wie deine Reichweite ist. Das ist für die, das ist später im Gesamtkonzept, wenn es geil ist. Und wenn du dann noch jemanden hast, der vielleicht da mit Reichweite kommt, dazu als Schauspieler oder so gebucht ist und der passt, dann interessieren die sich. Aber so ist das.
Aber für was haben sie sich dann, also was war dann dein so großes Ding bei dem, wenn du sagst, okay, die Reichweite hat die jetzt gar nicht gejuckt, sondern was fanden die jetzt an dir oder finden an dir jetzt so mega interessant oder
bei anders? Bei mir war es ja so, dass ich Glück hatte, diese erste Serie machen zu können, Slavik auf Staatsnacken. Ja? Mhm. Und das war das erste Experiment von Join. Ich war, Revi und ich, das waren die zwei ersten Projekte von Join, wo die ausprobieren wollten, wie jemand funktioniert sozusagen, ne? Und das war das allererste Ding und da gab es auch eine riesen Diskussion bei ProSieben, Join und so weiter, ob warum die das machen und so weiter, weil das, wie gesagt, und so weiter, YouTube. So, und das war super erfolgreich, das war ganz weit oben, das war die Top-Serie des Jahres bei Join. Dann hat es den Comedy-Preis gewonnen und das hat mir diesen Weg dann ermöglicht, dass ich plötzlich diese Anerkennung von der Branche hatte, weil die gesehen haben, ey, warte mal. Der ist ja nicht nur einfach irgendwie so, der macht auf dumm und spielt da, sondern okay, der schreibt das Drehbuch, der produziert das mit, aha, dann steckt was dahinter. Und dann habe ich eben dieses große Paket angeboten bekommen, dass ich direkt für 2 Jahre fest bin, sozusagen bei Join. Und so kam geil. Dann das eine zum anderen.
Ich finde es immer sehr krass, wie ich fand es auch, ich habe mich sehr geschmeichelt gefühlt, dass du mal zu mir meintest, dass ich wie ein deutscher Panzer bin.
Du weißt eigentlich, ja, ja.
5-mal angeschossen wurde und so ein Rad rollt noch so, aber irgendwie kommt er noch voran.
Ja. Ja, du bist unzerstörbar, das muss man schon sagen. Du bist einfach, du bewegst dich immer fort, du bleibst nie stehen.
Ja, aber tatsächlich so jetzt auf dich bezogen, ich glaube, Russen bauen wahrscheinlich auch ganz gute Panzer, weil auf jeden Fall.
Die Kalasch, so, Mann, die Kalasch.
Ja, eben, du bist das dann halt die Kalasch so.
Die am meisten bewährte Waffe seit ewig. Die Bibi hängt nicht, die schießt, die läuft ja. Seit 60
Jahren. Also ich meine,
es
ist ja auch krass irgendwie so jetzt, seit ich dich kenne, gefühlt, du rödelst halt auch einfach durch. Und jetzt erzählst du noch von dem 2-Jahres-Deal, parallel machst du noch Mucke, du machst Comedy, du machst Sketche auf Insta. Wie funktioniert das?
Alter, ich weiß es selbst gerade nicht. Das ist so, das muss ich sagen, das ist auch super anstrengend, das zu koordinieren, das Ganze. Vor allem, wenn jetzt, wie es immer ist, irgendwelche Komplikationen bei einer Produktion auftreten, wenn du halt großes Team plötzlich hast, eine riesige Verantwortung und irgendwas nicht funktioniert und plötzlich musst du nicht nur als Kreativer, sondern wirklich als Entscheider sagen, okay, ich muss das so oder so strukturieren. Das ist auf jeden Fall, wird dann kompliziert und man vernachlässigt vielleicht dann YouTube bisschen oder so. Also es ist auf jeden Fall nicht leicht, aber das Wichtigste ist, was ich immer sage, solange es dir Spaß macht, merkst du ja diese Anstrengung nicht. Also ist es für dich nicht anstrengend, weißt du?
Aber macht dir wirklich alles daran Spaß?
Also es ist wie wenn du rauszoomst. Wenn du reinzoomst, natürlich gibt es Sachen, die dir Spaß machen und die dir nicht Spaß machen und die dich abfucken, aber wenn du rauszoomst sozusagen und aufs große Ganze schaust, dann denkst du schon, Alter, es ist schon geiler als damals Autos zu verkaufen, weißt du?
Das klingt ja, also ich muss jetzt fast, wäre ich genötigt, die Frage dem Slavik Jungen zu stellen, hast du sowas wie eine Work-Life-Balance?
Work-Balance.
Ja, aber du musst ja auch, guck mal, du kannst ja nicht nur ballern. Du musst ja auch manchmal, muss man ja zur Ruhe kommen und sowas, Familie, dies, das. Also ich frage das jetzt aus Eigeninteresse, weil das beschäftigt ja jeden, der auch viel so hustelt und macht und tut. Nimmst du dir irgendwie sowas vor oder bist du so, dass du automatisch so ein bisschen ausgeglichen bist? Oder erfüllt dich das einfach zu 100.000%? Ich meine, du musst ja trotzdem mal irgendwie mal runterkommen, wenn du so viele Sachen am Laufen hast. Irgendwann zerschmettert das ja auch den Kopf so. Gibt es irgendwas, wo du irgendwie runterkommst oder so? Oder setzt du dir auch Zeiten? Bist du dir darüber bewusst? Weil irgendwann, naja, sowas läuft ja auch manchmal offen. Ich will jetzt nicht hochprofessionell sein, aber wenn jemand so viel arbeitet und so viel auch Druck ausgesetzt ist, kann sowas ja auch auf einen Burnout hinauslaufen oder sowas. Das ist einfach, weißt du, ich meine.
Ja, also ich gehe viel spazieren im Wald.
Boah, Bruder!
Pesch hat vor zwei Wochen Spazieren entdeckt.
Ah, beste
echt,
Leben.
Ja, ich auch, oder? Es ist so geil.
Ich bin der ausgeglichenste Mensch jetzt, ja.
Spazieren im Wald und probiere, ich gehe immer morgens auf leeren Magen, ich hole mir immer einen schwarzen Kaffee auf leeren Magen, dann spazieren durch den Wald. Super geil. Und ich beschäftige mich viel mit Quantenphysik. Aber nicht im physikalischen Sinn, sondern auf wenn du es aufs Menschliche und auf unsere Gedanken überträgst, dass unsere Gedanken sind ja elektrische Impulse. Und wenn du, also ich beschäftige mich viel mit so, sozusagen, was das mit uns Menschen zu tun hat, ja, und versuche sozusagen da immer klar über die Gedanken zu werden, über Ziele im Leben und so weiter, wie generell, wie das Leben funktioniert, weißt du? Und das hilft mir. Ich glaube, es ist schwierig auszudrücken,
Spazieren,
was ich meine.
Spazieren und Quantenphysik.
Aber das ist ja nicht so, dass ich Formeln oder so, ne?
Yeah,
es geht darum, du musst dir vorstellen, wir haben immer beigebracht, sozusagen, wenn du das und das machst, dann kriegst du das und das. Hm. Ja? Also, du lernst viel und dann kriegst du ein schönes Auto. Hm. Und du versuchst den Drang danach, ein Auto oder irgendwas zu kriegen. Aber stell dir vor, du musst dankbar dafür sein, dass du das Auto schon hast, ohne dass du es hast. Und dann ziehst du nach der Quantenphysik eben Dinge aus dem Quantenfeld zu dir an und nicht rennst denen hinterher, sondern die kommen zu dir selbst wie durch einen Zufall, aber du lenkst deine Energie dahin. Und das hat bei mir schon mehrmals tatsächlich so funktioniert, bloß begreife ich das jetzt noch mehr.
Geht das so ein bisschen in die Richtung dieses auch so The Secret
richtig,
beim Universum?
Ja. Richtig, aber es geht noch tiefer da rein, genau.
Mhm. Ja, also ich finde, es gibt da so, also ich zum Beispiel bei Waititi habe ich genau dieselbe Erfahrung gemacht. Das war genau so. Also ich hatte da auch mal voll den Streit mit einem meiner besten Freunde, weil ich meinte, da war kein Glück dabei. Also ich meinte so, ich wusste das schon, bevor wir so berühmt wurden, wusste ich das, dass wir das werden. Und es war schon im Nachhinein krass, weil jetzt, so wie ich jetzt bin, bin ich eigentlich nicht mehr so krass. Also ich war wirklich so, zum Beispiel während dem Abi, ich war nur noch die Hälfte der Schulzeit da, weil ich so fucking überzeugt davon war, dass ich eh YouTuber werde. So.
Krass,
und ich habe wirklich mit diesen Lehrern diskutiert.
Gänsehaut.
Mein Schulleiter wollte mir mein Abi nicht geben, weil wir irgendwie in der Schule gedreht haben und er meinte, ich muss noch irgendwas unterschreiben, dass wir das nicht senden oder so. Und dann habe ich noch so, ich habe so wirklich mit den allen so diskutiert und meinte so, ja, wieso soll ich so oft in die Schule kommen, wenn ich doch eh schon weiß, was ich mache, so. Und das hat wirklich am Ende funktioniert. Und
siehst du? Krass.
Und dann habe ich mittlerweile aber halt auch schon so andere Erfahrungen gemacht, wo ich halt so gemerkt habe, so alles kontrollieren kannst du halt doch nicht. So.
Ja.
Und auch diese Erfahrung, finde ich, ist halt krass. Die fickt dich dann umso mehr, wenn du in deiner Jugend so diese Erfahrung gemacht hast, hey, wenn du dir das einfach vorstellst und so, dann wird es alles funktionieren. Und dann passieren aber irgendwie Dinge, die du so überhaupt nicht erwartet hast, die ficken dann voll wieder dein System. Und du denkst so, ey, am Ende so habe ich doch nichts in der Hand. Und das ist irgendwie so, mittlerweile, ich bin jetzt irgendwie so gefühlt in so mit 30 so in der Phase so, es stimmt alles und es stimmt gleichzeitig nicht. Aber das ist ja schon wieder so Quantengedöns. Das ist ja auch alles nicht wahr und falsch, sondern halt irgendwas dazwischen.
So. Genau, ich wollte es gerade sagen. Ich glaube, die Wahrheit liegt schon auch dazwischen, weil sowas wie, Also sowas wie diese Selbstaffirmation oder sich gedanklich vorzustellen, wo man sein kann und dahin zu arbeiten und sich auch zu bestätigen, auf diesen Weg zu gehen. So habe ich das so ein bisschen rausgehört, dass das gibt's und das funktioniert tatsächlich. Auf der anderen Seite kenne ich Menschen, die ich kenne einen Menschen zum Beispiel, der hat alles verkauft, weil er mit Musik erfolgreich werden wollte, wollte Rapper werden. Und ich habe so ein Glühen in den Augen gesehen und ich habe mir auch gedacht, Digga, du hast wirklich deinen Job gekündigt, bevor du jetzt da wirklich reinsteigst und einen Song veröffentlicht hast. Du hast deine Familie, dies, das nach hinten gesetzt. Du hast wirklich, der war sich so überzeugt. Ich war überzeugt, der Typ, der zerfickt das Game so. So, ich habe sowas noch nie gesehen. Ja, ein Jahr später war da wieder mal Lochen und alles war am Arsch so. Und er ist auch später nicht. Also ich rede von der Story, die ist jetzt über 15 Jahre alt. Das heißt, man könnte auch nicht sagen, naja, irgendwann, der macht das nicht mehr. Aber es gibt ja auch diese Beispiele. Also ich muss dazu sagen, also ich beschäftige mich ja interessanterweise auch in letzter Zeit mit solchen Dingen viel mehr. Was ich auch gefunden habe oder was ich auch oft gelesen habe, ist, man darf nicht vergessen, so, ihr seid ja beide super erfolgreich, so, dass da das Quäntchen Glück auch dazugehört. Also ja. Neben den ganzen Talenten und ja. diesem Hunger und diesem Streben und Scheiß drauf, ich mach das und diesen Gedanken gehört halt auch Glück dazu.
Ja.
Das darf man natürlich auch nicht vergessen. So.
Ja.
Zur richtigen Zeit, zum richtigen Ort und all das.
Aber das ist eben genau das, ist das Ding, dass dieses Glück ist eben, wenn du, ich glaube, wenn du richtig das, ist schwer, ich kann eh nicht so gut Sachen ausdrücken, wenn du richtig sozusagen damit arbeitest, ja, ich meine, das reicht nicht aus, dass man sagt, ich werde der beste Rapper, weil schon mal die Aussage ist schon falsch, weißt du, ich werde der beste Rapper, sowas zu sagen, das funktioniert nicht, weil das ist ein Defizit, was du dann hast, du merkst, ich bin keiner und du versuchst irgendwas zu kriegen und sozusagen, du kannst auch nicht auf dem Sofa liegen und sagen, ey, ich werde das und das haben oder ich werde der und der sein. Du musst auch versuchen, du musst auch was tun dafür.
Ja.
Aber es sind viele Faktoren sozusagen, die da zusammenkommen. Und warum das jetzt mit deinem Kollegen nicht geklappt hat, das kann ich so auf Anhieb auch nicht sagen. Vielleicht war seine Musik kacke, weißt du, und er hat nicht genug geübt oder sowas, ich weiß es nicht, weißt du, weil es reicht ja auch nicht, dass ich einen Song mache und sage, Alter, diese 10 Songs werden durch die Decke gehen, weil,
ja.
Schau mal, zum Beispiel, ich kenne einige Rapper und die haben seit 10 Jahren versucht, den Durchbruch zu kriegen, haben nach 10 Jahren erst den bekommen und haben genau viel wie du oder ich gewusst, dass die erfolgreich werden damit. Aber das hat 10 Jahre lang gedauert. Ja? Mhm. Und die haben so eine Abneigung bekommen und fast einen Hass dafür, dass die so rappen, wie die rappen. Und irgendwann haben die einen Durchbruch bekommen.
Mhm.
Und es kommen viele Faktoren zusammen. Ich glaube, da reicht es nicht mal so ein Podcast eine Stunde aus, um das vielleicht. Das ist schon ein sehr interessantes Thema.
Mhm. Aber was auf jeden Fall hilft, da so ist,
ja?
Beeinflusst? Also was würdest du empfehlen, wenn man da so einsteigen will?
Wo genau? Thema?
In das Thema, also hast du da irgendwie Bücher dazu gelesen oder?
Spazieren und Quantenphysik. Alter, das könnte echt so ein Titel für, das könnte echt deep und dumm sein, in anders ausgedrückt.
Ja, das, also erstens, ich habe viel mit dem Universum, versuche ich mich zu beschäftigen. Weil das Universum, ich glaube, wenn du das Universum verstehst, dann verstehst du auch dich. Weil das Universum ist ja also fast unendlich. Man weiß ja nicht genau, wie groß das ist. Und das, was in uns ist, ist auch fast unendlich. Wir sind wie der Spiegel davon.
Mhm.
Und ich versuche so viel wie möglich mit diesen Sachen mich zu beschäftigen. Und versuche viele sozusagen Videos zu diesem Thema zu schauen, halt eben. Es gibt einen sehr guten, den habe ich von einem anderen, auch sehr, sehr erfolgreichen Typen, erfahren. Es gibt einen Wissenschaftler, der ist Joey Dispenza, und der erzählt das zum Beispiel. Der erzählt genau in diese Richtung. Der ist, glaube ich, einer der ersten Wissenschaftler, der sozusagen von dieser die Quantenphysik mit der Entwicklung, mit der geistigen Entwicklung verknüpft. Mhm. Und das ist ganz geil.
Joey Dispenza, das muss ich mir mal aufschreiben.
Ja, habe ich auf jeden Fall auch schon von gehört. Also was ich aus meiner Erfahrung auf jeden Fall sagen kann, ist, dass ich bin mir ziemlich sicher, dass die meisten Menschen massiv unterschätzen, wie viel Einfluss sie haben.
Richtig.
Auf alles Mögliche. Ich glaube nicht mehr mittlerweile aus meiner Lebenserfahrung, dass du alles steuern kannst, aber ich glaube wesentlich mehr, als jeder normalerweise denkt. Und man fühlt sich auch besser in einer Welt, wo man davon ausgeht, dass man sehr großen Einfluss hat auf alles. Und man muss sich die Ziele richtig wählen. Also ich würde auch nie wieder so Ziele mir stecken, wie du sagst, so ich werde jetzt der beste oder der krasseste Comedian oder ich fülle die größten Hallen oder so, sondern mir geht's mittlerweile wirklich mehr so, keine Ahnung, ich will zum Beispiel einfach mit Almania, ich will die beste Sitcom machen, die ich machen kann. So.
Ja. Ich will einfach. Man muss sich eben an sich selber messen und nicht an anderen. Ja. Und das ist das
Safe.
Eins der wichtigsten Sachen.
Ich würde noch sehr gerne ein bisschen über Almann und Bratan mit dir quatschen.
Ich auch, ich habe eine Frage.
Ja, fang du an, Pisch.
Nee. Also ich habe, was ich auf jeden Fall, das will ich nicht jetzt vergessen, ist, mich interessiert, wie, was dich daran so, oder was dich drauf geil gemacht hat, es zu machen. Also
Almann vs. Bratan?
Ja.
Also, das war, ich weiß nicht mehr wie genau, aber ich weiß nur, dass Phil angerufen hat und mir von dieser Idee erzählt hat. Und ich wusste sofort, dass das eben die Almans und die ganzen Bratans, also die alle, im Grunde genommen, das ist das Bild, den Querschnitt von Deutschland, ja. Die Deutschen und die Ausländer. Wir verbinden einfach ganz Deutschland damit. Und der Bratan zeigt ja nicht die Russen, sondern eigentlich alle mit Migrationshintergrund. Weißt du? Und das fand ich so geil, diese Idee. Also ich wusste, das war auch der Punkt, wo ich wusste, erinnerst du dich am Telefon, ich habe gesagt, das wird durch die Decke gehen. Bevor wir die erste Folge produzieren, ich wusste es, weil das kann nicht funktionieren. Weißt du?
Stimmt, hast du tatsächlich gesagt und genau so ist es auch passiert. Das ist eigentlich auch wieder so ein Beispiel. Und wo ich so gemerkt habe, Alter, das ist viel lustiger, als ich selbst denke, war, wo du plötzlich über alles gelacht hast, was ich gemacht habe. War einfach so, weil aus meiner Perspektive war das ja nicht lustig. Es war einfach mein Daily Life, dass ich irgendwie sage, hallo, Fahrradweg, Leute. Und du lachst dir den Arsch darüber ab und ich denke mir so, okay, jetzt verstehe ich.
Ja, das ist so geil.
Ich werde das auch nicht vergessen, sagen, genau die Szene. Ne? Genau diese Szene, wo nicht mal aufgehört hast, wo Phil da hinten angefahren kommt.
Ja.
Und dann drehst du dich so weg. Und du lachst einfach und alle so, hä, was ist denn los? Phil stand auch noch mit dem Fahrrad so. Und du hast dich einfach weggedreht, weil du diesen Anblick nicht ertragen konntest. Und du meinst doch irgendwie, Digga, ich
das hab... Das ist auch das erste Mal, weil es ist sehr schwierig, dass ich über etwas lache, weißt du? Weil das für mich so offensichtlich und so platt meistens ist. Und man sagt ja, der deutsche Humor ist so eins, das dünnste Buch der Welt, ne? Aber das ist, finde ich, so geil, weil das halt... Das ist halt Humor über die eigenen Fehler, sage ich mal, ja. Und sowohl bei den mit Leuten mit Migrations als auch mit den bei den Deutschen. Und das ist so geil, dass man sich selbst eben nicht so ernst nimmt. Und ich glaube deswegen, ich werde auch immer noch so oft darauf angesprochen auf alles, was wir tun. Das ist so einschneidend, also das ist unglaublich. Die Leute sind wirklich süchtig. Und ich weiß, dass wenn wir einen Kinofilm dazu machen, das wird einer der erfolgreichsten Kinofilme, wenn nicht der erfolgreichste Kinofilm werden. Weil das schaut eine 50-Jährige sich an, mit Migrations- und ohne Migrationshintergrund, aber auch ein 12-Jähriger.
Ja, Digga, ich bin auf jeden Fall dabei.
Ich auch. Das machen.
Geil. Und wenn du jetzt schon weißt, dass es erfolgreich wird, dann wird es ja auch erfolgreich. Ich meine, bisher hat es ja gut funktioniert. Ja, sehr geil. Hast du irgendwie eine persönliche Lieblingsstory von all unseren Drehs?
Oh, shit, warte.
Also ich hab meine.
Sag mal.
Na, Malle mit dem Luftgewehr.
Warte, was war da?
Da, wo wir...
Shit, Alter.
Magst du mal erzählen, wie du dich in dem Moment gefühlt hast? Also kurz zu der Story. Wir wollten eine Szene am Flughafen drehen, wie hinten gerade ein Flieger abhebt. Und ich habe zufällig, Quantenscheiß oder whatever, zufällig auf der Karte einfach einen Ort am Flughafen markiert. Und das war dann der Drogenumschlagplatz von Mallorca.
Und das war so geil, weil wir sind dahin und dann, ich sag direkt, Digga, diese Location ist so geil, das wird so geil im Video aussehen. Und ich sehe, dass der Phils Manager schon so langsam Panik bekommt, ne? Weil der meint, ey, das ist so ein Slum und so.
Bruder,
und
ich saß hinten. Ich saß doch hinten in deinem Cabrio.
Und nee, sag, nicht du, der Ralf.
Ich war mit euch im Auto und sag, Jungs, das sieht hier nicht koscher aus. Ich würde hier nicht bei dir so, ach, scheiß drauf.
Aber es fing ja so an. Ich glaube, Ralf war so der Erste. Dann du, dann Phil und ganz am Ende ich, wo es schon zu spät war.
Da sind wir schon
Weil das war ja so eine typische Alman-Bratan-Szene. Die Almans haben Panik und der Bratan sagt, ach komm, scheiß drauf. Und ich habe ja noch mit dem einen Typen geredet, der kommt und guckt mich so komisch an, so ein 14-, 15-Jähriger auf dem Fahrrad und guckt so komisch und ich so, ja, was geht, bla 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 und
der,
so.
Der hat dann noch den Joint in der Hand und guckt genau, uns so an und so. Und da redest noch mit dem so, was geht, was los, what's up, man und so. Und
ja, der hat genau. Nichts gesagt. Ich habe mich so ein bisschen wie in einem Dings, so ein Hollywood-Film gefühlt, in der Bronx. Und dann sehe ich, dass die Jungs immer mehr Panik und lass uns abhauen. Und ich so, nein, lass uns das jetzt drehen, Digga, das ist doch mega geil, wovor habt ihr Schiss so? Weil ich selber ja aus so Brennpunkten komme. Und auf einmal, ne, sagt entweder Phil oder wer sagt mir, ey Digga, der hat ein Gewehr. Der gleiche Junge ist nach hinten gefahren, hat ein Gewehr genommen und hat so ein Gewehr geladen. Und ich dachte so, halt's Maul, Alter, ich guck nur in den Rückspiegel, im Seitenspiegel habe ich das gesehen, ich dachte, das ist nicht dein Ernst. Und wir alle einsteigen und aufs Gas.
Ja. Scheiße, Mann. Ja. Und dann hat er tatsächlich noch aufs Auto geschossen. Also er hat nicht unseres getroffen, sondern wir waren mit zwei Autos unterwegs und aufs andere Auto hat er geschossen, ja, genau.
Ja, Ralf ist gefahren, der Fenster war auch offen und der Typ hat einen Meter dahinter auf Kopfhöhe getroffen. In dem Auto war übrigens ich dann wieder drin, auf das geschossen wurde, weil ihr mich nicht reingelassen habt in euers, wo ich mitgefahren bin.
Da war eine richtige Beule drin, ne?
Ja, da war so eine Delle drin oben, ja, ja.
Einfach krass, Mann.
Das ist echt strange, Alter.
Was für eine
Alter.
Präzision.
Ja, das machen die ja Pesch, ich habe irgendwie voll verdrängt, dass du mit in dem Auto warst.
Ja, ich
aber
weiß
tatsächlich,
ganz genau.
Dann musst du doch auch mitbekommen haben, dass Slavik noch meinte, lass uns doch mal da durchfahren. Also es war halt dieses Drogenviertel und davor war so Schrottplatz, verbrannte Autos.
Perfekte
Location. Wir sehen halt wieder immer wieder so Rich Khan reinfahren und wir dachten uns schon irgendwie so, okay, krasser Platz so, und dann meinte Slavik noch, ey, lass uns doch einmal einfach so eine Runde durch dieses Viertel drehen. Wir haben später noch Artikel gelesen, dass in dem Viertel halt schon ein Regisseur irgendwie verprügelt wurde.
Zwei Wochen vorher ein holländischer Regisseur da drin umgenietet wurde.
Getötet, sogar.
Wisst ihr noch, wir sind da rechts rangefahren und dann ist doch so ein Daimler an uns vorbeigefahren links und hat so gewunken, komm mit. Und
ja,
ich glaube, da hast du gemeint,
stimmt.
So, ja, mal gucken. Digga, ich bin da hinten eingegangen. Ich so, ey, ich kann nicht mal raus, weil wir nur einen zweiten hatten. Ich hinten saß. Ich so, Alter, Jungs, hört auf, ey, lass uns hier weg.
Alter, aber wurde da echt einer umgebracht? Nee.
Ja, und weißt du, wie das aufgebaut ist? Das ist so ein Dreieck, ja? Ja. Und wir waren so unten an diesem, da praktisch so reingefahren, am hintersten Eck steht nur noch ein Haus. Da ist der Drogenboss drin, das ist wie so ein Endgegner. Wenn du an den vorderen vorbeikommst, irgendwann kommst du vielleicht hinten an. Das ist tatsächlich auch so. Und dann, Phil und ich haben uns noch reingezogen, wie die da mit Hubschraubern landen, um Razzia machen und so, weißt du? So richtig krank. Ja, Mann, so SWAT-Teams und so. Ja, da kommen alle zusammen.
Ich muss mir das mal anschauen.
Und wir so. Und dann weißt du noch, die Szene ist ja auch noch wie Frank Stimpel. Fertig, müde, so Richtung Flughafen läuft. Und wir hatten noch so, es gibt sogar noch ein Foto, wie ich mit dem Kameramann hinten stehe. Und wir so, weißt du, hier so fangen wir den ein und da fliegt jetzt das Flugzeug und da läuft Phil und so, weißt du.
Aber dann, haben wir die Szene gedreht?
Nein, nicht da. Wir sind doch noch weggefahren.
Das gedreht.
Die haben uns auch abgeballert, dann sind wir woanders hingefahren, kann sich erinnern, einen Kilometer weiter und dann standen wir dort und hatten voll noch Adrenalin und dann dort geguckt und dann sind die nochmal vorbeigefahren.
Genau.
Und dann sind wir so, ey, wir müssen weg aus dieser Insel. Ja.
Ja, ich glaube sogar, das ist von all meinen Drehs mit einer der krassesten Stories.
100%. 100%.
Ja. Also ist so, ja. Crazy. Ja. Andere Highlights? Ich habe noch ein zweites, das war auf jeden Fall Ballermann. Ballermann mit Slavik.
Was war da? Erzähl mal.
Als wir bei dem Auftritt von Ingo ohne Flamingo waren.
Halt dein Maul, Alter. Oh, Ingo. Aber da habe ich deine, wahre Allmann-Seele gesehen, wie die vor Freude gesprüht hat, weißt du, weil da, ich meine, weißt du, wer will Ballermann-Sänger sein, aber so in einer Rolle einfach das mal genießen,
ja,
da drauf zu, ja, saufen, morgens, mittags immer saufen, das war schon, da habe ich gesehen, dass das war richtig.
Und ich habe auch so in deinen Augen so diesen Schock gesehen, was da gerade einfach abgeht, so. Du das hast irgendwie halt dann genau in der Serie auch gemeint, irgendwie so, Alter, ich hab schon Schießereien, whatever gesehen, aber sowas Asoziales habe ich noch nie gesehen.
Ja, das ist schon
genau,
krass,
das
habe
ich in deinen Augen gesehen, Alter. Du warst einfach schockiert.
Einfach wahr.
Das ist halt so, dass, also, ja, das war wirklich, wirklich, weil so kennt man auch die Deutschen nicht, ne? Die Deutschen sind immer so pünktlich, genau, zurückhaltend, auch in der Emotion zurückhaltend. Und da ist halt genau das Gegenteil von allem. Da ist einfach nur noch, also nur noch das Stammhirn ist aktiviert, weißt du?
Warst du mal in Thailand schon?
Nee.
Ich finde, das ist genau derselbe Effekt. Du hast voll viele Deutsche da, die völlig ausrasten. Und ich glaube, es ist genau das so. Es ist so Urlaub vom Deutschsein.
Ja.
Ja,
ja, da endlich mal die Emotionen rauslassen, die man hier so zurückhält. Außer hier beim Fahrrad. Meine Theorie ist ja immer noch, alle Fahrradfahrer, hier in Berlin zumindest, die fahren nur Fahrrad, um ihre Emotionen rauszulassen. Weil die warten nur und fahren vorbei und so, oh nö. Die fahren immer, hallo. Und da schreien die immer, weißt du. Und einer steht neben mir, ne, richtig dumm, ne. Einer steht neben mir, einfach nur neben mir, ja, ganz normal an der Ampel, die Ampel wird grün, er schlägt gegen mein Auto und fährt schnell los. Er hat nicht damit gerechnet,
boah,
dass ich ihn einhole, ja, ich hole ihn ein und ich sag mal, bist du behindert, was ist mit dir los? Der kann natürlich nichts sagen, weil der hat sich erschrocken, weil die sind ja immer darauf bedacht, sich aufzuregen und schnell wegzufahren, weißt du, man kann so seine Emotionen mal rauslassen und wegfahren. Ja, und dann hat er Panik bekommen, ist schnell irgendwo abgebogen und weggefahren, obwohl er ganz sicher nicht dahin musste. Ja, ja. Naja.
Das ist eine gute Theorie, die gefällt mir. Ich finde es auch, ich habe es letztens auch wieder gesehen, so, das ist zum Teil so richtig unnötig. Also einfach, du fährst, du siehst, da kommt ein Auto und der kann dich gerade nicht sehen, toter Winkel, aber es bis zum Letzten auszureizen, so. Ja. Und dann noch, oh, was soll das?
Genau.
Arschloch. Oder
genau.
So. Und
dann denke ich mir, ey, du siehst
es von 100 Metern, dass es gleich passiert. Ja. Chill doch, das ist vielleicht eine alte Frau, vielleicht ist die, weiß ich mal, vielleicht ist sie überfordert mit ihrem, vielleicht ist sie schwanger, überfordert mit dem Kind, das hinten sitzt und weißt du, mein Gott, so, aber ja, ist eine gute Theorie.
Ja.
Gefällt mir.
Ja, Fahrradwege sind Kriegsgebiet. Denn?
Was ist dein Allmann-Level?
Mein?
Mhm.
Mein Allmann-Level ist, glaube ich, dass fair sein muss, dass man nicht beschissen wird. Pünktlich. Ja. Auch Verlass und Vertrauen. Sowas. Ich glaube, das ist das. Das ist das, was mir wichtig ist.
Und
was ich auch sozusagen hier mir angewöhnt habe.
Und eine Sache weiß ich auch noch über dich: Bewirtungsbelege.
Alter, Bewirtungsbelege sowieso. Bewirtungsbelege immer, heute Morgen, gerade jetzt vor 2 Stunden Bewirtungsbelege.
Das ist
bitte.
Aber nichts kirgisisches, typisches Verhalten, ne?
Nein, aber in Kirgisistan gibt es auch kein Finanzamt.
Ist es so?
Und es ist ja auch wirklich, es verschwimmt ja auch wirklich. Und das finde ich auch total lustig. Und gerade wenn wir irgendwann mal auch längere Projekte machen, das ist auch geil jetzt bei der Serie Almania, aber auch zum Beispiel bei so einem Allmann-Bratan-Kinofilm oder so, wie das dann manchmal mittlerweile auch so verschwimmt, ist ja auch total lustig einfach. Also so eine der lustigsten Szenen, die ich mit dir so privat hatte, war, wo du mit der Geb-Klasse in so einem Parken-Verboten-Bereich vor so einem Hipster-Café geparkt hast und dann mit mir da rein bist und irgendwie pochierte Eier gegessen hast und dann nach dem Bewirtungsbeleg gefragt hast. Es war einfach so, okay, alle Welten prallen hier aufeinander.
Ja, stimmt, ne? Stimmt, ey, das ist so krass, oder? Stimmt, ja, 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 das wird mir, das so wie, wenn du das erzählst, das ist wie bei dir, wo du meinst, dass du fandst gar nicht lustig, so, bis ich gelacht habe. Und genauso ist es jetzt so, das wird mir viel mehr dadurch bewusst. Oder dass ich nur noch Cappuccino mit Hafermilch trinke, weißt du? Das, also, weißt du, ich meine, sag das mal meiner Oma, die sagt, aber der ist verrückt geworden. Was ist, Milch ist gesund für die Knochen, Kalzium, weißt du?
Ja.
Hast du so ein Ziel, was irgendwie so, also ich glaube, viel davon ist ja jetzt einfach passiert oder passiert gerade. Gibt es irgendwie sowas auf deiner Bucketlist, was so unbedingt noch passieren muss, außer Yacht?
Also, ich will der Menschheit helfen. Ich würde gern der Menschheit helfen. In welchem Sinne, weiß ich selber noch nicht. Aber ich würde gerne etwas tun, was nicht nur, also was ich ja immer geil finde, was wir tun, ist ja sozusagen, du holst die Menschen aus ihrer Welt, wo sie vielleicht Stress haben, wo sie nicht glücklich sind, weißt du, und du munterst die auf oder versetzt sie in gute Laune mit den Videos, die du machst. Das ist schon mal echt was Geiles. Ich will das gerne erstmal auf einem internationalen Level machen, damit man einfach die Leute, sozusagen mehr Leute erreicht, mehr Leuten vielleicht auch hilft in diesem Sinne. Aber ich würde gerne in Zukunft was tun, was wirklich, was essentiell für die Menschheit ist. Weißt du? Ich weiß aber nicht was. Aber das wäre geil. Das wäre schon geil.
Ja, gibt auf jeden Fall genug Baustellen. Und ich glaube, es werden auch immer mehr in den nächsten Jahren.
Ja.
Insofern
bin jetzt ich sehr gespannt. Jetzt erstmal ein Allmann versus Bratan Video, bevor wir die Menschheit retten. Wie wäre es damit, Jungs? Bock drauf! Genau.
Alter,
lass
das sowieso.
Lass uns mal einen Freizeitpark drehen, Leute.
Darauf habe ich so Bock drauf. Ich meine, mit Allmann vs. Bratan machen wir mehr, als wir vielleicht sogar selbst uns bewusst sind, weil wir verbinden die Welten. Und das ist das erste Mal, wo der Allmann dann plötzlich nicht mehr das Opfer ist, sondern cool ist, weißt du? Und zwar cool in seiner tollpatschigen Art und der Bratan auch eben, dass sie gleichgestellt sind. Und damit verbinden wir viel mehr, glaube ich, die deutsche Bevölkerung, als wir es selbst denken.
Ja, jeder nimmt sich in dem Format irgendwie selber auf die Schippe und dadurch ist alles so auf Augenhöhe und es verbindet eben und baut so diese, also ich glaube auch mit Humor kannst du auch krass verbinden und das ist 100%. Auch so, das auch irgendwie das, was ich immer versuche mit meinen Projekten, also so Grenzen zu überwinden und ja, Mann, ich freue mich auf den Film und auf den Sketch und auf alles, was wir sonst noch so vorhaben in unserem Leben.
Ich auch. Ich freue mich auch, dass wir jetzt mal endlich wieder anfangen damit. Ich habe sehr viel Bock drauf. Ich habe auch immer wieder dran gedacht, die ganze Zeit über. Und ich glaube, die Folgen werden geil und der Film sowieso.
Safe.
Habt ihr jetzt einfach diese Info nebenher gedroppt oder was? Für die Leute?
Ich glaube, Slavik macht es einfach immer so. Der nagelt jetzt schon wieder diesen Film so Stück für Stück ins Universum rein.
Ja, einfach. Der ist ja schon da, verstehst du? Der Film ist ja schon im Quantenfeld. Der wird jetzt einfach nur angezogen.
Got it.
Ja.
Ja, kann ja echt alles sein. Die Zukunft ist ja laut Einstein eh auch schon da. Das heißt, es gibt diesen Allmann-Bratan-Film eh schon in der Zukunft.
Eben.
Wir müssen den jetzt nur weiter manifestieren.
Richtig.
Insofern, Leute, 2023 geht in den Allmann-Bratan-Kinofilm.
Alle, nehmt eure Oma mit.
Weil der
mit.
Wird nämlich 6 Millionen Zuschauer machen.
Ja, und nee, warte mal. Otto war der erfolgreichste. Mit 11, glaube ich, oder?
Ach so, ja, dann machen wir 12, oder?
Nee, dann, wir machen den erfolgreichsten. Warte, erfolgreichster deutscher Kinofilm.
Leute, ihr seid live dabei, wie gerade Geschichte geschrieben
wird. Der Schuh des Manitou, 11,721 Millionen. Das heißt, wir werden 12 Millionen Zuschauer.
Ja. Und wie erreichen wir das? Spazieren und Quanten. Das bleibt mir verhängen, weil ich mag das. I like it.
Und Bewirtungsbelege ausfüllen. Nie vergessen. Das ist immer ein Brainstorming. Brainstorming, richtig. Einmal einen Bratan draufschreiben.
Richtig.
Hat mich mega gefreut, Slavik. Danke, dass du im Podcast warst. Und wir sehen uns in 2 Tagen zum Drehen.
Mich auch. Danke, dass ich dabei sein durfte. Liebe Grüße an alle, auch die zuhören. Und ich freue mich auch drauf. Ich freue mich auch, euch wiederzusehen.
Danke fürs jetzt Zuhören.
Jetzt wird der Kuss in die Kamera.
Jetzt.
An das Ding und jetzt noch Kuss in die Kamera.
Man sieht es nicht. Du musst auch was sagen.
Was meinst du?
So, jetzt.